Radio Prag, Nachrichten.
Während an diesem Wochenende Wahlen in Tschechien, könnte der kleinste Koalitionspartner VV nicht mehr ins Parlament einziehen. Die Regierungskoalition verzeichnet einen ersten Erfolg bei ihrem Sitzungsmarathon im Abgeordnetenhaus. Und Tennis, die Tschechinnen treten beim Fed Cup-Finale in Moskau komplett an, die Russinnen müssen auf Zvonareva verzichten. Das Meinungsforschungsinstitut Factum Invenio veröffentlichte am Freitag Zahlen, nach denen die derzeitige Mitte-Rechts-Koalition nicht weiter regieren könnte. Der kleinste Koalitionspartner, die Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV, kann nur noch 2,2% der Wählerstimmen auf sich vereinen und würde somit an der 5%-Hürde scheitern. Gegenüber der letzten Wahl bedeutet das einen Verlust von 8,7 Prozentpunkten. Auch die Partei von Außenminister Karel Schwarzenberg, Top 09, fällt in der Wählergunst um 3 Prozentpunkte auf nunmehr 13,7%. Über einen Wiedereinzug ins Parlament könnten sich dagegen die Christdemokraten KDU-CSL mit 5,9% und die Grünen mit 5,4% freuen. Gewinner einer Wahl wären die Sozialdemokraten mit einem Zugewinn von 6,4 Prozentpunkten auf nunmehr 28,5% und die Kommunisten mit einem Zuwachs in Höhe von 4,6 Prozentpunkten auf 15,9% der Wählerstimmen. Die tschechische Armeeführung zeichnet am Freitag 50 Soldaten aus, die vom Einsatz in Afghanistan zurückgekehrt sind. Zugleich soll bei der Feier am Nationaldenkmal auf dem Prager Vítkovhügel an 2 Soldaten erinnert werden, die bei ihrem Einsatz am Hindukusch ums Leben gekommen sind. An der feierlichen Veranstaltung nehmen unter anderem Verteidigungsminister Alexander Vondra und Generalstabschef Wladimir Picek teil. Die 50 Soldaten waren zusammen mit einer Einheit der afghanischen Armee von April bis Oktober in der Provinz Bardak stationiert gewesen. 2 Mitglieder der tschechischen Einheit waren während des Einsatzes tödlich verletzt worden, als ihr Panzerwagen auf eine Mine fuhr. Die Regierungskoalition hat beim Sitzungsmarathon im Abgeordnetenhaus einen ersten Erfolg verzeichnet. Am Donnerstag konnte sie gegen die Blockadetaktik der Opposition durchsetzen, dass der staatliche Bausparzuschuss im kommenden Jahr um die Hälfte gekürzt wird. Mit pausenlosen Redenbeiträgen haben Sozialdemokraten und Kommunisten bisher die Verabschiedung von weiteren Reformvorhaben der Regierung blockiert. Die Regierung reagiert seit Dienstag mit Nachtsitzungen, am Donnerstag konnten die Abgeordneten jedoch bereits um Mitternacht nach Hause gehen. Die Marathonsitzung hat am Dienstagvormittag begonnen und soll auch am Wochenende weitergeführt werden. Der parteilose Abgeordnete Stanislav Hummel hat mittlerweile angedroht, vor dem Verfassungsgericht gegen die in den Nachtsitzungen verabschiedeten Gesetze zu klagen. Die Regierungskoalition verstoße mit den nächtlichen Dauersitzungen im Abgeordnetenhaus gegen die Menschenrechtscharta. Schlafentzug gelte laut internationaler Übereinkunft als eine Form der Folter, schrieb Hummel am Donnerstag in einer Presseerklärung. Die 64 Holzkreuze, die vor einer Woche um ein Denkmal an deutsche Opfer der Vertreibung errichtet worden waren, wurden nun beseitigt. Das Denkmal, ein Kreuz aus Eisen, wurde von Milan Litavsky im Mai errichtet, um an 13 Opfer eines Massakers nach dem Krieg zu erinnern. Die tschechische Partei der Nationalen Sozialisten, CSNS, behauptet, es habe sich um Mitglieder der NSDAP gehandelt und hatte daher aus Protest das Denkmal rosa angemalt und 64 Holzkreuze zum Gedenken an die Opfer eines Massakers in Velké Meziříčí aufgestellt. Bisher konnten die genauen Umstände des Massakers noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen der Polizei zu den sterblichen Überresten sind bisher noch nicht abgeschlossen. Das tschechische Fernsehen hatte im August behauptet, die Opfer seien nicht von Tschechen, sondern vom deutschen Kommunisten Robert Kautzinger und seinen 2 Söhnen umgebracht worden. Die tschechischen Tennisspielerinnen bestreiten am Wochenende in Moskau das Finale im Fed Cup gegen Russland. Der tschechische Fed Cup-Kapitän Petr Pála kann dabei auf seine besten Spielerinnen zurückgreifen, inklusive der frisch gebackenen Mastersiegerin und Weltranglistenzweiten Petra Kvitova. Die Russinnen müssen hingegen auf Vera Zvonareva verzichten. Die 7. der Weltrangliste sagte am Freitag wegen Schmerzen in der Schulter ihre Teilnahme am Finale ab. Den Auftakt im Fed Cup-Finale bestreiten am Samstag Petra Kvitova und auf russischer Seite Maria Kirilenko. Abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend hochnebelartig bewölkt mit vereinzeltem Nieselregen. In den Bergen und im Verlaufe des Tages wird es auch an einigen Stellen in den Niederungen teils heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius, bei geringer Bewölkung bis 14 Grad Celsius. In Lagen über 1000 Metern erreichen die Höchstwerte nur 12 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag,
Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Wir sind heute von allen Musen geküsst und haben deswegen vor allem wissenschaftlich-kulturelle Themen für Sie im Programm. So beginnt am Samstag in Prag das Theaterfestival deutscher Sprache. 11 Bühnen aus 6 Ländern werden dabei 2 Wochen lang ihre besten Aufführungen zeigen. Des Weiteren wurde im Museum im mittelmeerischen Prostějov eine neue Dauerausstellung eröffnet. Sie beschäftigt sich mit einem der bekanntesten Söhne der Stadt, mit dem Philosophen Edmund Husserl. Im Sprachkurs entführen wir Sie dann noch einmal ins Theater und im Spaziergang durch Prag in die Kirche St. Gabriel im Stadtteil Smíchov. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat! Schauspieler, Dramaturgen und Maskenbildner aus mehreren Ländern werden in den nächsten Tagen nach Prag reisen oder sie sind bereits da. Im Gepäck haben sie eine Ladung Kostüme, Bühnenbilder und einen Hauch von Lampenfieber. Denn das deutschsprachige Theaterfestival in Prag hat nun bereits zum 16. Mal seine Netze ausgeworfen und 11 namhafte Bühnen für Auftritte in der Stadt an der Moldau gewinnen können. Am 5. November heißt es in Prag daher Vorhang auf. Mehr dazu von Lena Drummer.
Schon neuer soll er seinen Posten in der Bank annehmen mit einem großen Gehalt und einer ganz hohen Provision. Aber eins sage ich, wenn ich noch einmal ausgestoßen bin.
Nora oder ein Puppenhaus von Henrik Ibsen. Dieses Stück wird von einem Theater aus Deutschland mitgebracht, dem Theater Oberhausen. Neben Bühnen aus Deutschland präsentieren sich in Prag aber auch solche aus Luxemburg, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Zudem ist das Gastgeberland Tschechien genauso beim Theaterfestival berücksichtigt. Das naive Theater Liberec wird das Stück Alibaba und die 40 Räuber aufführen. Außerdem wird jährlich der Josef-Balwin-Preis vergeben. Dieser Preis zeichnet tschechische Inszenierungen aus, die auf deutschsprachigen Stücken beruhen.
Laureat des diesjährigen Preises ist das Prager Theater Komödie mit dem Stück Legende vom Heiligen Trinker. Das ist eine Inszenierung der Novelle von Josef Roth in der Regie von David Jaschab. Eine sehr kultivierte, auch sehr interessante und starke Inszenierung.
So Petra Stetron, Chefdramaturg des Festivals. Insgesamt werden 11 Stücke zu sehen sein. Neben den Vorstellungen gibt es aber auch ein Begleitprogramm. Jitka Jilkova, die Leiterin des Festivals.
Unter Begleitprogramm verstehen wir Publikumsgespräche, von denen wir diesmal sogar mehrere veranstalten können. Es wird Händel Klaus kommen, das ist der Autor vom Stück Dunkellockende Welt. Und es wird zu unserer großen, großen Freude auch der Aloher kommen können. Das ist die Dramatikerin, die Diebe geschrieben hat.
Das Publikum soll also mit eingebunden werden. Das Theaterfest hat sich aber auch noch etwas anderes auf die Fahne geschrieben. Möglichst viele tschechische Jugendliche in die Theater zu locken, um ihnen die deutsche Sprache schmackhaft zu machen. Das klingt zunächst nach einer großen Herausforderung. Doch Jilkova kann da nur schmunzeln.
Das bereitet uns im Prinzip absolut keine Schwierigkeiten, weil das deutschsprachige Theater sehr auf die Jugend orientiert ist. Beziehungsweise solche Arbeitsmethoden sich aussucht, die dann das jugendliche Publikum besonders gut ansprechen können.
Das Theaterfestival beginnt am 5. November, der letzte Vorhang fällt am 20. November. Sie hörten einen Vorbericht von Lena Drummer. Aus Prag nun nach Mähren. Der Philosoph Edmund Husserl hat als Begründer der Phänomenologie viele Denker des 20. Jahrhunderts beeinflusst. In seiner Heimatstadt Prostějov hat an den namhaften Denker bislang nur eine Gedenktafel erinnert. Am Donnerstag wurde aber im Regionalmuseum von Prostějov eine Dauerausstellung über Husserl eröffnet. Martina Schneibertgova war dabei.
Der Beifall galt Ivan Blecha, er ist Initiator der Husserl-Ausstellung. Blecha leitet das Institut für Philosophie an der Palackij-Universität in Olmütz und ist einer der besten Husserl-Kenner in Tschechien. Husserls Philosophie war unter dem kommunistischen Regime tabu, denn Husserls Schüler Jan Patočka war ein aktiver Regimegegner. Aber schon kurz nach der Wende gab es Bemühungen darum, an den großen Denker Husserl in seine Heimatstadt Prostějov zu erinnern. Professor Blecha.
Als Philosoph hat es mir und meinen Kollegen leid getan, dass an eine so große Persönlichkeit in Prostějov überhaupt nicht erinnert wird. Dies wollten wir nachholen. Bereits 1991 haben wir hier eine große Husserl-Konferenz veranstaltet. Dank der Konferenz wurde bald ein Platz nach dem Philosophen benannt. 10 Jahre später gab es hier erneut eine große Konferenz, in deren Rahmen am Rathaus eine Gedenktafel für Edmund Husserl enthüllt wurde.
Seitdem habe er sich gewünscht, eine Ausstellung oder zumindest einen Ausstellungssaal zu dem Philosophen zu gestalten, sagt Blecher. Denn wenn er mit ausländischen Kollegen nach Prostějov gefahren ist, konnte er ihnen nichts zeigen. Das Geburtshaus von Husserl wurde schon früher irgendwann abgerissen. Nun ist es in Zusammenarbeit mit dem Museum in Prostějov gelungen, eine Dauerausstellung historischen Gebäudes Spalíček zu eröffnen.
Husserl ist damit nach Prostějov zurückgekehrt. Und ich finde, dies hat sich die Stadt auch verdient. Denn die philosophische Richtung, die er begründet hat, ist eine der Hauptrichtungen in der gegenwärtigen Philosophie.
In der Ausstellung sind Dokumente über Husserl und seine Familie zu sehen, so unter anderem zahlreiche Fotos sowie auch Übersetzungen von Husserls Werken. Besonders interessant für die tschechische Öffentlichkeit sind Dokumente über Husserls Begegnung mit dem späteren ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk in Leipzig. Kann es sein, dass es ohne Masaryk den großen Philosophen Husserl nicht gegeben hätte? Philosophieprofessor Blecher nickt mit dem Kopf.
Husserl hat in seinen Erinnerungen mehrmals betont, dass Masaryk seine Karriere sogar grundsätzlich beeinflusst hat. Masaryk habe ihn, so Husserl, zum Philosophiestudium angeregt, denn Husserl studierte damals noch Astronomie in Leipzig. Masaryk empfahl Husserl zudem, nach Wien zu gehen und bei dem damals bekannten Philosophen Brentano zu studieren. Unter Masaryks Einfluss ist Husserl, der aus einer jüdischen Familie stammte, Lutheraner geworden. Später, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, erinnerte sich Husserl daran, dass ihm eben Masaryk nationale Toleranz beigebracht hatte.
Ebenso in der Ausstellung zu finden sind Dokumente über Husserls Kontakte zu seinem Schüler, dem tschechischen Philosophen Jan Patočka, der Husserl 1935 zu Vorträgen nach Prag eingeladen hatte.
Mehr über Husserl und seine Heimatstadt Prostějov erfahren Sie im Übrigen in einer der nächsten Ausgaben unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Und damit geht unser Tagesecho zu Ende. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Im Tagesecho haben wir Sie bereits ins Theater eingeladen und dorthin entführen wir Sie nun auch im Sprachkurs. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Prager Theaterbühnen wird in den kommenden beiden Wochen mehrfach Deutsch gesprochen, und zwar im Rahmen des traditionsreichen Theaterfestivals der deutschen Sprache. Wir drehen den Spieß um und bringen Ihnen die wichtigsten tschechischen Wörter bei. Theater heißt auf Tschechisch
Divadlo.
Der Ausdruck kommt vom tschechischen Verb für schauen.
Divadce.
Zwei Gruppen von Menschen versammeln sich im Theater während einer Vorstellung.
Predstavení.
Diejenigen, die schauen, also die Zuschauer.
Diváci.
Und diejenigen, die spielen.
Hrát.
Das heißt die Schauspieler.
Herci.
Die Theatervorstellung ist ein kollektives Werk, an dem sich neben den Schauspielern der Regisseur.
Regisseur.
Der Dramaturg.
Dramaturg.
Der Bühnenkünstler.
Szenograf.
Der Kostümbildner.
Kostýmní výtvarník
und weitere Berufsgruppen beteiligen. Von großer Bedeutung sind im Theater auch die Kulissenschieber,
Kulisáci,
und die Beleuchter,
Osvětlovači,
und natürlich auch der Souffleur,
Nápověda.
Für die Zuschauer bestimmt ist der Zuschauerraum,
Hlediště.
Das Wort leitet sich von einem anderen Verb für schauen oder blicken ab, von
Hledět.
Die Schauspieler wiederum, sie spielen auf der Bühne,
Jeviště,
oder
Szene.
In Opernhäusern liegt zwischen Bühne und Zuschauerraum noch ein Orchestergraben.
Orchestrische.
Im traditionellen Theater trennt ein Vorhang
Opona
die beiden Räume. Wenn der Vorhang aufgeht,
Opona se zvedá,
beziehungsweise wenn sich der Vorhang teilt,
Opona se roztáhne,
kann die Vorstellung beginnen. Im Tschechischen wird dann ein Theaterspiel
Divadelní hra
aufgeführt, beziehungsweise ein Drama.
Drama.
Das internationale Wort Theater wird eigentlich im Tschechischen nicht gebraucht, aber es gibt eine umgangssprachliche Ableitung.
Theater.
Theater machen.
Dělat Theater.
Hat aber mit dem eigentlichen Theater nichts zu tun, sondern es heißt eine hysterische Szene vorspielen. Applaus.
Potlesk.
Wird man dafür indes schwerlich ernten. Vorhang zu und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Im Theater waren wir schon und auch im Museum. Nun zieht es uns in die Kirche St. Gabriel im Prager Stadtteil Smíchov. Denn sie unterscheidet sich fast von allen anderen Sakralbauten in der tschechischen Hauptstadt. Weder hat sie romanische noch gotische Fundamente wie viele der Prager Kirchen und sie wurde auch nicht im Barockstil gestaltet. St. Gabriel ist vielmehr eines der wichtigsten Werke der sogenannten Beuroner Kunstschule. Dieser Stil, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kloster Beuron bei Sigmaringen entstanden ist, hat sich dank der Benediktinermönche auch an der Moldau etabliert. Mehr über St. Gabriel erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag. Martina Schneibergova sprach mit der Vorsitzenden des Prager Fördervereins für Beuroner Kunst, Monika Šebová.
Spaziergang durch Prag. Frau Šebová, wie ist überhaupt die Kunst aus Beuron nach Prag gekommen?
Dank dem Bismarck-Kampf, weil also das Kloster in Beuron aufgelöst wurde und die Benediktiner haben nach einem neuen Zuhause gesucht und haben es schließlich dann in Prag in Emmauskloster gefunden.
Und wann wurde der Konvent der Benediktinerinnen gegründet in Smíchov?
Der Grundstein wurde gelegt 1888 und geweiht wurde dann das Kloster mit der Kirche im Jahre 1891. Der Name St. Gabriel ist Name des Klosters, wobei also die Kirche geweiht wurde, Maria Verkündigung.
Wo haben sich die Beuroner Mönche inspiriert bei ihrer Kunst?
Vor allem in Ägypten. Und das ist jetzt natürlich die Frage, warum? Weil also das ganze 19. Jahrhundert ist ziemlich von Ägypten beeinflusst. Aber diese Inspiration von Lenz kam durch Gott, weil in Ägypten war schon eine Etappe, wo sie also nach einzigem Gott gesucht haben, die Ägypter. Und weil Lenz ein Geistiger war, ja, und hatte sich sehr viel auserkannt in geistigen oder in Alten Testament und Neuem Testament, ich sehe dann also es so ein, dass das, was die Menschen hier hinterlassen haben, also wir kommen jetzt bis zu der ägyptischen Zeit, hat der Lenz genommen, um also für diese Beuroner Kunst. Und da sieht man eigentlich alle diese Etappen, ja, aber vor allem Ägypten.
Die Kunst ging von einem sehr strengen Kanon aus. Hat er das selber nur zusammengestellt oder stützte er sich auf irgendwelche Vorgänger?
Er hat es nach einem Satz in dem Buch der Wahrheit. Da ist ein Satz, dass Gott alles geschaffen hat nach Maß, Gewicht und Zahl. Und Maß, das ist also diese ganze Geometrie. Ja? Zahl muss man rechnen, wenn man zum Beispiel einen Dreieck in einen Kreis malen muss. Und Gewicht ist eigentlich auch Harmonie. Und es ist sehr harmonisch in der Beziehung, dass zum Beispiel an der Ostwand in der St. Gabriel-Kirche ist Darstellung Muttergottes mit dem kleinen Jesus. Und auf der Westwand ist die Darstellung Muttergottes mit totem Christus. Ja? Und das entspricht sich also miteinander.
Diese Darstellung, die Sie jetzt erwähnten, an der hat er lange gearbeitet. Ja. Das war ein großes Werk für ihn, das vielleicht auch als eine Skulptur entstanden sollte. Wie kam es dazu, dass es dann in St. Gabriel gelandet hat?
St. Gabriel war das allererste Frauenkloster. Und es kam wirklich also die große Gruppe der Beuroner Künstler nach Prag. Und die Entwürfe der Malereien sind auch also Arbeit von Lenz. Und Lenz musste dann immer eine Genehmigung haben von seinem Abt, der also das erlauben konnte. Er war sehr lange tätig an der Pietà und er hat sich dann dafür entschlossen, dass es dann also in St. Gabriel sein wird, weil er also gespürt hatte, dass es wirklich zu einem Schatz der Beuroner Kunst kommen wird. Ja. Und es gehört wirklich zu den 4 Schätzen der Welt.
Was sind die anderen 3?
Die anderen 3, also es ist eine Kapelle, Mauruskapelle, die einzige auch in der Beuroner Architektur gebaut wurde. Dann ist es die Gnadenkapelle, die ist also in der Kirche St. Martin, also in Beuron. Die ist aber später ausgemalt worden, im Jahre 1900, später als St. Gabriel entstanden ist. Und dann ist es die Krypta in Monte Cassino, wo früher also die Gründer der benediktinischen Regel gelebt haben, also Scholastiker und Benedikt.
Wie kann man also die Kunst datieren, also von bis ungefähr?
Datieren. Von den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ist Beginn bis zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wobei aber die zweite Etappe, das ist da ungefähr die letzten 30 Jahre, ist schon die Beuroner Kunst meistens ohne den Kanon.
Kommen wir auf die Kirche St. Gabriel zurück. Sie haben 2 Bilder erwähnt. Es gibt da noch mehrere Darstellungen von Heiligen. Können Sie die näher beschreiben oder einige dieser Besonderheiten betonen?
Ich denke, dass es etwas Besonderes war, dass obwohl also Lenz und seine ganze Clique also aus Deutschland kamen oder aus Holland, also es waren Ausländer, trotzdem haben sie sich, was also die böhmischen Heilige angeht, ziemlich gut auserkannt, ja. Schon das alleine, dass die Kirche geweiht wurde an den Todestag des Benediktiners Heiligen Adalbert, der wurde dann zu dem 2. Bischof Prag, ja. Oder, dass sie den Heiligen Nepomuk gemalt haben. Oder den Heiligen Wenzel und seine Großmutter, die Heilige Ludmilla, die dann erdrosselt wurde. Und er malte also dieser Symbol eigentlich des Mörders nicht, wie üblich ist, bei den allen Ludmillas, also ein weißer Schleier um den Hals, also eigentlich Farbe der Unschuldigkeit, sondern der rote Schleier, also Symbol des Märtyrerin, also des Blutes.
An der Wenzelsbild ist auch etwas Besonderes.
Ja, das haben wir erst entdeckt, als es richtig fotografiert wurde. Und zwar, da ist also ein Panzerhemd.
Und Bischof Adalbert in der Darstellung der Beuroner.
Bischof Adalbert, das ist also Wojciech, tschechisch. Er hat über dem Haupt eine Inschrift und da ist es eigentlich gesagt, dass die Kirche 900 Jahren gefeiert haben seit seinem Tod. Das heißt also, die meistens ausländische Benediktinerinnen haben angenommen diesen tschechischen Benediktiner.
Es gibt ja auch eine Kapelle, die erst viel später geweiht wurde.
Ja, es war eine Kapelle des heiligen Benediktus und zwar wurde sie getrennt mit einer riesigen Mauer. Die war wahrscheinlich schwarz vergoldet. Die Schwestern haben sie dann im Jahre 1919 mitgenommen, weil sie umgezogen sind nach Österreich. Und es war eigentlich kaum eine Kapelle, ja, weil es also ohne dem Gitter konnte man es nicht erkennen. Und nach 90 Jahren, wo die Schwestern wieder umgezogen sind, weil es zu kleine Gruppe war, haben sie uns angeboten, also jegliches, was sie damals aus Prag mitgenommen haben, wieder also nach Prag zurückzugeben. Und unter den vielen Sachen war auch dieses Gitter. Und es war im schrecklichen Zustand. Es wurde hergerichtet, restauriert und an die gleiche Stelle hingestellt, wo es gestanden ist.
Wie ist das heutzutage mit dem Klosterareal? Also es gehört nicht der Kirche, soviel ich weiß.
Ja, leider wurde also die Kirche samt dem Kloster verkauft, ja. Der Grund war, dass die Schwestern sich hier wirklich nicht wohl gefühlt haben, also als der tschechoslowakische Staat entstanden ist, und haben es dann an das Ministerium der Post verkauft. Heute also ist der Erbe also die tschechische Post. Aber sie waren so klug, dass sie einen Vertrag unterschrieben haben, und zwar, dass soweit da die Messen gelesen werden, kann es die Kirche verwenden. Aber es gehört der tschechischen Post.
Inwieweit sind Sie in Kontakt mit den Benediktinerinnen, also mit den Nachfolgerinnen der Benediktinerinnen vom Konvent St. Gabriel heutzutage?
In Österreich.
Ja.
Sie sagen immer, dass ihr Zuhause in Prag ist. Und der heutige Bischof Václav Malý hat den ersten Kontakt angeknüpft. Und dann ist er in eine andere Pfarre versetzt worden und sagte, dass er sich wünschte, dass jemand hier zurückbleibt oder alle zurückbleiben, die also das, was er hier begonnen hat, also weiterbauen werden. Ich muss sagen, dass ich weiter also mit den Schwestern in Kontakt bin. Und auch dank diesem Kontakt haben wir dann so viele Gegenstände wieder nach Prag gebracht, sodass die St. Gabriel-Kirche heute wirklich vollkommen beuronisch ist. Ja. Es ist dort nichts, was nicht beuronisch wäre.
Gibt es in Prag auch andere Sakralbauten, die beuronisch sind oder wenigstens ein bisschen?
Es gibt Emmaus, was aber nachgebaut wurde, vor allem also die kaiserliche Kapelle. Die Kirche ist nicht ganz fertig so nachgebaut oder nachgeschmückt worden. Es gibt dann also dann die zweite Generation, und das ist zum Beispiel das Kloster der Heiligen Familie in Reppe. Das ist auch beuronisch, ja. Beuronisch ist zum Beispiel die Kirche der Heiligen Anna in Žižkov. Und es gibt dann auch in vielen Kirchen nur zum Beispiel nur ein Altar, das beuronisch ist. Ja, das ist zum Beispiel in St. Antonius Kirche auf der Strossmayer-Romanis und weitere. Es gibt dann natürlich in der Tschechischen Republik Beuroner Klöster oder Kirchen, wie zum Beispiel in Königgrätz oder Südböhmen in České Budějovice oder in Mähren in Marianum in Opava, in Kladno, also nahe zu Prag und so weiter. Es sind viele, und das wird jetzt langsam also fertig gezählt, was alles noch zu sehen ist, obwohl wir wahrscheinlich nie zu einem Ende kommen, weil immer wieder neue entstehen. Ja.
Gibt es einen beuronischen Reiseführer eventuell, oder denken Sie daran, mal einen beuronischen Reiseführer?
Ich denke sehr daran, aber es ist sehr viel zu tun. Also zum Beispiel, ich möchte zuerst dieses Evangelia übersetzen, was die Schwestern geschrieben haben, aber auch ausgemalt haben, und das ist wirklich etwas Besonderes, ja. Und wir haben schon die Genehmigung nicht nur von den Schwestern, sondern auch von Beuron, ja, weil sie teils schon in Deutsch übersetzt haben. Also es könnte eine sehr schöne Zusammenarbeit in Deutsch und in Tschechisch, dass also diese beiden Evangelia übersetzt werden.
Sie hörten ein Interview mit der Vorsitzenden des Prager Fördervereins für Beuroner Kunst, Monika Šebová. Das Gespräch führte Martina Schneibergová. Und mit diesem letzten Ausflug in die Kunst geht der publizistische Teil unserer Sendung für heute zu Ende. Bis zur nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unseren Webseiten noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Tiljanza. Auf Wiederhören und Naslyšenou.